Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Wir erklären gleich zu Beginn, warum versiegelte Böden die Trockenheit fördern bzw. wie die Landnutzung die Bodenhitze ausbreitet. Wir stellen eine innovative Projektarbeit vor aus Baden-Württemberg, wo Wind- und Sonnenkraft kombiniert werden, und erklären im Verbrauchertipp, wie sie die invasive asiatische Hornisse wieder loswerden. Doch erst einmal geht's nach Berlin. Eigentlich hätte das EU-Klimaziel für 2040 schon verbindlich feststehen sollen und auch das Zwischenziel für 2035. Das sollten die Umweltminister der EU vergangene Woche beschließen. Durften sie aber nicht, weil einige Regierungschefs Ende Oktober mitmischen wollen, inzwischen auch der Deutsche. Wegen dieses Bremsvorgangs sollte Umweltminister Carsten Schneider heute Morgen im Umweltausschuss des Bundestages Rede und Antwort stehen. Doch Schneider schickte nur eine Vertretung. Katharina Thoms berichtet.
Die Grünen hatten die Befragung des Ministers beantragt, Rede und Antwort stand aber nur die Staatssekretärin. Carsten Schneider war verhindert. Die umweltpolitische Sprecherin der Grünen, Lisa Badum, zeigte sich empört. Die EU-Klimapolitik schwebe in Lebensgefahr, aber der Bundesumweltminister könne sich nicht aufraffen, Fragen zu beantworten. Im Zentrum der Sitzung am Morgen die Frage, warum hat sich die Bundesregierung angeschlossen und einen Beschluss der EU-Klimaziele verzögert. Diese Woche hatte sie für die Weltklimakonferenz Einsparziele für 2035 einreichen sollen. Jetzt gibt es nur Absichtserklärungen. EU-Länder wie Ungarn, aber auch Frankreich wollten lieber noch mal diskutieren. Auch die Bundesregierung schloss sich an. Umweltminister Schneider protestierte im Vorfeld. Jetzt erklärte seine Umweltstaatssekretärin Rita Schwarzelow-Süter, SPD, im Ausschuss, die Regierungschefs würden sich Ende Oktober auf eine gemeinsame Linie verständigen und dann würden die Umweltminister noch vor der Weltklimakonferenz gemeinsame Klimaziele beschließen. Den Grünen reicht das nicht. Sie wollen, dass sich Schneider persönlich erklärt, und laden ihn erneut ein. In einem Brief an den Bundesumweltminister, der dem Deutschlandfunk vorliegt, fordern sie einen neuen Termin in der kommenden Woche. Die Grünen hätten schwerwiegende Bedenken, ob die EU dem Backlash in der Klimapolitik widerstehen könne. Die Bundesregierung müsse Deutschlands Verantwortung als drittgrößte Volkswirtschaft der Welt gerecht werden und die Vorschläge der Klimaziele 2040 der EU-Kommission unterstützen.
Katharina Thoms war das aus dem Hauptstadtstudio. So warm wie im letzten Jahr war es noch nie. Laut Weltwetterorganisation war 2024 das weltweit wärmste Jahr seit Beginn der Wetteraufzeichnung 1850. Dabei lag die globale Durchschnittstemperatur erstmals seit Messbeginn 1,55 Grad über dem vorindustriellen Niveau. Besonders betroffen von Hitzeextremen ist nach Angaben der Weltwetterorganisation der Mittelmeerraum und Südosteuropa, wobei sich der europäische Kontinent am schnellsten erwärme, doppelt so schnell wie der globale Durchschnitt. In Deutschland wird es in einigen Regionen besonders heiß. Das zeigt eine Studie des Econix Institute in Zusammenarbeit mit dem NABU. Heute wurde der Grün-Feucht-Kühl-Index für Deutschland veröffentlicht. Anja Nils kennt die Details.
In heißen Sommern heizen sich Großstädte besonders auf. Das ist bekannt. Es gibt aber auch abseits von Beton, Häusern und versiegelten Straßen ausgedehnte Hitzelandschaften in Deutschland. Das zeigt eine neu erstellte Hitzekarte. Dafür wurden Satellitendaten ausgewertet, sagt Andreas Krüger vom NABU.
Und dann sind es vor allem die großen Ackerlandschaften, in denen wenig Strukturen erhalten geblieben sind, wo wir also keine Hecken, keine Feldgehölze, keine Kleingewässer haben, die heizen sich unglaublich stark auf.
Je weniger grün die Landschaft ist, desto heißer kann sie werden, sagt Professor Pierre Ibisch vom Econix Institute, der die Studie geleitet hat. Die kritischsten Regionen befinden sich zum Beispiel in Sachsen-Anhalt.
Diese Gebiete eigentlich mit guten Böden, wo die Landwirtschaft dazu geführt hat, eine intensive Landwirtschaft, dass eben auch jeder Baum da mehr oder weniger verschwunden ist. Also diese Bereiche Altmark, Magdeburger Börde, Thüringer Becken, das sind problematische Gebiete, aber auch im westlichen Nordrhein-Westfalen oder in der Vorderpfalz. Das sind genau solche Gebiete, wo intensive Landnutzung oft dann noch in Verkopplung mit städtischen Räumen zu diesen Hitzelandschaften und Trockenheitslandschaften führen.
Denn diese Regionen seien nicht besonders trocken und heiß, weil es so wenig regnet, sondern es regnet so wenig, weil die Landschaften nicht grün genug sind. Trockenheit und Hitze verstärken sich gegenseitig, erklärt Andreas Krüger.
Eine Landschaft mit viel Feuchtigkeit und viel Wald kühlt stärker ab. Die Kondensation des Wassers und die Verdunstung des Wassers verändert sich und dann regnet es eben auch schneller wieder ab. Und so gesehen kann man in dem Moment, wo man seine Landschaft wieder kühler macht und damit auch etwas feuchter macht, das ist ja ein Regelkreis, seinen eigenen Regen ein Stück weit mit erzeugen.
Und dann setze eine Rückkopplungsspirale ein, so Ibisch. Denn trockene und heiße Gebiete werden von Regenwolken gemieden.
Das führt dann zu einer entsprechend stärkeren Schädigung der verbleibenden Vegetation. Und so Hitze, Trockenheit, Schwächung der Vegetation treiben sich gegenseitig an und dann schraubt sich das so runter und führt zu einer Verschlechterung des Zustands.
Die Rückkopplung könne aber auch in die andere Richtung wirken. Gebiete im Allgäu, rund um die Müritz in Mecklenburg-Vorpommern oder im Bayerischen Wald seien feuchter und kühler, weil sie grüner sind. Kühlung und Feuchtigkeit könne man also nur zurückbringen, wenn man Landschaften dementsprechend umgestaltet. Felder nach der Getreideernte nicht brach liegen zu lassen, würde bereits helfen, so Andreas Krüger.
Und wenn man da mit Zwischenfrüchten arbeitet oder mit Untersaaten arbeitet, die also schon unterhalb des Getreides wachsen und dann stehen bleiben, wenn das darüberstehende Getreide abgeerntet worden ist, dann ist der Boden bedeckt. Dann trocknet er nicht so aus, dann ist er geschützt vor Sonne und auch ein bisschen stärker in der Lage, seine Feuchtigkeit zu halten. All das reduziert letztlich die Austrocknung und die Hitze der Landschaft.
Außerdem könne man kleine Waldinseln wieder entstehen lassen, wo früher schon mal Bäume standen. Hecken auf den Feldern anlegen oder sogar Agroforstwirtschaft betreiben, also beides nutzen. Extra angepflanzte Bäume und Ackerflächen. So wirtschaftet Landwirt Thomas Domin im südöstlichen Brandenburg. Zwischen seinen Roggenfeldern hat er breite Streifen mit Pappeln gepflanzt.
Der Roggen profitiert von den Bäumen, indem weniger Verdunstung auf der Fläche stattfindet. Das heißt also, die Baumstreifen verringern die Windgeschwindigkeit, die Erosion geht gen Null und mit der Senkung der Windgeschwindigkeit geht auch die Verdunstung zurück. Und weniger Verdunstung in der Fläche heißt mehr Wasserverfügbarkeit für unsere Ackerkulturen und dadurch stabilisierte Erträge. Wir bauen die Bäume nicht nur an, um die Vorteile wie Erosionsschutz zu haben. In dem Fall bei den Pappeln werden diese geerntet und zu Hackschnitzeln verarbeitet, die wir dann wiederum als Brennmaterial für unsere Heizung benutzen.
Solange Landwirte nicht oder noch nicht direkt von solchen Maßnahmen profitieren, müssten sie finanziell besser gefördert werden, so der NABU. Die Politik müsse die Rahmenbedingungen für die Umgestaltung der Landschaft verbessern. Dabei könnten die neu erstellte Hitzekarte und regelmäßige Bestandsaufnahmen helfen. Denn von intakten Ökosystemen haben am Ende alle etwas, meint Pierre Ibisch.
Das ist ja auch eine Frage von Wohlstand, von Sicherheit, von Gesundheit. Es geht am Ende um nicht nur Hitze, sondern auch Wasserversorgung. Das sind ja wirklich die produktiven Grundlagen, letztlich ein Wirtschaftsfaktor. Und dann würde ich mir so eine Berichterstattung wünschen, nicht nur zum Bruttosozialprodukt vielleicht, sondern auch zum Bruttonaturprodukt.
Wie die Landnutzung die Trockenheit beeinflusst, schilderte Anja Nehls. Bis Ende des Jahrzehnts soll der Anteil aus erneuerbaren Energiequellen im Strommix auf 80% steigen. Und das Ziel scheint bei der aktuell schon hohen Ausbeute realistisch. Nur ein Problem drängt. Die geringe Einspeisung von Wind- und Solarenergie, wenn gerade weder die Sonne scheint noch der Wind weht. Die Energieerzeuger suchen also nach Speichermöglichkeiten, um die Lücke zu schließen. Der baden-württembergische Energiekonzern EnBW hat gestern in der Kleinstadt Gundelsheim ein Kombiprojekt präsentiert. Dort wird Wind mit Solarenergie und einem Speichermedium kombiniert. Thomas Wagner hat sich das Ganze für uns angesehen.
Regen und ein kühler Wind, der übers Gelände fegt. Und trotzdem, mehrere Dutzend Menschen stapfen über den schlammigen Untergrund rund um den Böttinger Hof, einem stillgelegten Landwirtschaftsbetrieb ein paar Kilometer entfernt von der baden-württembergischen Kleinstadt Gundelsheim in der Nähe von Heilbronn. Statt Getreidefelder rund um das Hofgut, Solarmodule, wohin das Auge reicht.
Also ich sehe hier den zweitgrößten Solarpark, der heute in Betrieb geht. Und man sieht einfach, dass die Energiewende auch hier in Baden-Württemberg vorangeht, auch bei Freiflächen-PV.
Die Eröffnung des zweitgrößten Solarparks in Baden-Württemberg wäre an sich schon etwas Besonderes. Doch die grüne baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker, die hier mit dem Schirm in der Hand auf die 64 Hektar große Fläche blickt, bestückt mit 110.000 Solarmodulen, weiß, hier geht es um weitaus mehr.
Hier kommt noch dazu, es soll Windenergie kombiniert werden plus eine moderne Speichertechnologie. Also das ist eigentlich das Energiesystem der Zukunft. Da wollen wir hin.
Dieser Ort ist aber vor allem deshalb besonders, weil hier etwas entsteht, was in Deutschland so noch nicht gibt. nämlich ein Energiepark, der Photovoltaik, Windenergie und Batteriespeicherung vereint. Damit schaffen wir ein Beispiel, wie das Energiesystem der Zukunft aussehen wird.
So Georg Stamatelopoulos, Vorstandsvorsitzender des Energiekonzerns NBW. Drei auf einen Streich, zwei Energiequellen, ein Energiespeicher. Hier die Solarmodule auf den Feldern von einst, dort die beiden Windräder, die voraussichtlich im Jahr 2027 dazukommen sollen, jeweils 167 Meter hoch mit 160 Metern durchmessenden Rotorblättern und mittendrin ein Stromspeicher.
Im Kleinen ist es schon das Vorbild der gesamten Energiewende.
Die Überlegung, die dahinter steckt, ist das Wetter schön, erzeugen die Solarmodule den Strom. Ist das Wetter schlecht, stürmt es gar, kommt der Strom gleich nebenan aus den Windkraftgeneratoren. Und wenn weder die Sonne scheint noch der Wind weht, wird der Stromspeicher zugestaltet. Ein Stromspeicher der besonderen Art.
Circa die Hälfte der Batterien sind Second-Life-Batterien, man so schön sagt. Die sind Batterien aus Fahrzeugen unseres Partners Audi.
Also gebrauchte Batterien aus Elektroautos.
Sie haben ihren Dienst in der Mobilität absolviert und werden hier für die Stromerzeugung eingesetzt, quasi bekommen eine zweite Chance.
Solarzellen, Windräder, Batteriespeicher, diese Kombination gilt als Leuchtturmprojekt, wobei NBW-Chef Georg Stamatelopoulos darauf hinweist.
Also die Windqualität, die muss da sein, ansonsten macht eine solche Paarung von Solar- und Windpark nicht immer Sinn.
Will heißen, das Modell Gundelsheim funktioniert nur dort, wo es gelegentlich heftig windet und wo aber andererseits auch immer mal wieder die Sonne dauerhaft herunterbrennt.
Man kann ja dem Ganzen auch eine kritische Meinung gegenüber einnehmen, dass man sagt, wie wird sich das Landschaftsbild verändern, wenn hier dann auch zwei Windräder stehen? Gibt es eine Geräuschkulisse? Gibt es Schattenwurf?
Und dennoch, die parteilose Gundelsheimer Bürgermeisterin Heike Schuckertz weiß eine breite Mehrheit des Gemeinderates pro Kombi-Energiepark hinter sich. Selbstverständlich ist das nicht. Ausgerechnet im grün geführten Baden-Württemberg gibt es bislang nur um die 800 Windkraftanlagen. Das Land liegt in den Rankings, in denen es um den Zubau neuer Windkraftanlagen geht, seit Jahren im Vergleich mit anderen Bundesländern auf den hinteren Plätzen. Der Grund? Langwierige Genehmigungsverfahren, aber auch Proteste aus der Bevölkerung. Die hat man beim Kombi-Energiepark Gundelsheim durch viel Transparenz und Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger in das Projekt vermieden, so Bürgermeisterin Heike Schuckertz.
Was haben wir anders gemacht? Also wir haben sehr früh über das Land Baden-Württemberg ein Forum Energiewende angerufen, die bei uns im Bürgerdialog angestrebt hat, wo einfach alle wichtige Personen aus dem Naturschutz oder auch aus der Bevölkerung ihre Anregungen und Bedenken einbringen konnten.
Der Energiekonzern NBW investiert nach eigenen Angaben einen mittleren zweistelligen Millionenbetrag in den kombinierten Energiepark Gundelsheim. Der Konzern strebt bis Ende des Jahrzehnts einen Anteil von 80% der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung an. Ein Ziel, das auch damit zusammenhängt, dass um die 90% der NBW-Anteile in öffentlicher Hand liegen, zur Hälfte verteilt auf das Land Baden-Württemberg und zur anderen Hälfte auf oberschwäbische Landkreise. Doch abseits politischer Vorgaben gilt für Konzernchef Georg Stamatelopoulos ein Grundprinzip. Es muss sich rechnen.
Wir machen die nicht, weil es offizielle Politik ist, sondern wir machen, weil die sich lohnen.
Aus Gundelsheim berichtete Thomas Wagner. Thunfisch ist einer der begehrtesten Speisefische. Bis vor 40 Jahren hielten Fischer beim Fang hauptsächlich nach Delfinen Ausschau, weil sie zusammenschwimmen. Delfin und Thunfisch landen dann am Ende gemeinsam im Netz. Um den hohen Beifang zu reduzieren und auch die Effizienz ihrer Flotte zu steigern, haben sich Fischer schon länger einer neuen Fangmethode zugewandt. Doch auch diese Methode ist umweltschädlich, wie Harriet Berghahn berichtet.
Mitten in den Weltmeeren treibt verstreut ein Schwarm kleiner Plattformen. Stumm schleppen sie lange Seile hinter sich her, die bis zu 80 Meter in die Tiefe reichen. Ausgesetzt wurden die Geräte von Fischereien mit nur einem Zweck: Thunfische anlocken.
Unter natürlich schwimmenden Objekten wie Treibholz, einem toten Wal oder sogar Plastik versammeln sich Thunfische für eine Weile und schwimmen dann weiter. Bis heute gibt es keine wissenschaftliche Erklärung, warum sie das tun.
Erklärt Guillermo Moran. Er leitet TunaCons, einen Zusammenschluss panamerikanischer Thunfischfischereien. Ihr Ziel? Nachhaltiger Fischen. Beim Thunfischfang nutzen auch sie diese Plattformen, sogenannte treibende Fischsammler. Die Geräte helfen ihnen, effizienter zu fischen. Moderne Fischsammler sind mit einer GPS-Boje und einem Sonar ausgestattet. Sie übermitteln ihren Standort und Biomasse der versammelten Fische direkt an die Flotte.
Je nach Boot sind 2, 3 oder sogar bis zu 10 Computer im Einsatz. Kapitäne können ihre Fangstrategie heute also besser auf Grundlage der Fischsammler planen.
Vor Ort kreisen die Fischer die Schwärme mit riesigen Ringwadennetzen ein. Bis zu 2 Kilometer sind die Netze lang und fangen etwa 300 Tonnen Thunfisch. Die Plattformen selbst sind klein, gerade mal so groß wie ein Esstisch. Aber jedes Jahr werden etwa 140.000 von ihnen ins Meer entlassen. Dort treiben sie mit den Strömungen umher und kommen mit einem riesigen Gebiet in Berührung. Lauren Schiller, Biologin an der kanadischen Dalhousie University in Halifax, sagt dazu:
Schaut man sich den Fußabdruck der Fischsammler an, treiben sie über etwa 38% der Meeresoberfläche. Das ist vergleichbar mit der Fläche aller Kontinente ohne die Antarktis.
Die Biologin untersucht die globalen Auswirkungen der Fanggeräte und hat gemeinsam mit KollegInnen im Mai 2025 ihre Erkenntnisse veröffentlicht. Gerade die Mobilität der Geräte verursacht Probleme. Fischsammler treiben in Gebiete, in denen gar nicht gefischt werden darf und locken dort Fische ab. Oder sie bewegen sich in flachere Küstengewässer. Mit ihren langen Seilen bleiben sie dort an Korallen hängen. Um die 200 Kilogramm zerren dann an den sensiblen Strukturen.
Weltweit sind die Seychellen und Französisch-Polynesien am stärksten von gestrandeten Fischsammlern betroffen. Dort hat es Tausende von Strandungen gegeben. Französisch-Polynesien erlaubt die Fangmethode gar nicht in ihren Gewässern. Sie müssen dann den Müll einer Industrie bewältigen, von der sie noch nicht einmal profitieren.
Einige Fischereien betreiben Warnsysteme, die der Flotte gestrandete Fischsammler melden oder nahende Meeresschutzgebiete. Die Fischereiorganisation Tunacons hat in den letzten 8 Jahren außerdem an vollständig biologisch abbaubaren Fischsammlern getüftelt. Mit Erfolg.
Wir arbeiten mit pflanzlichem Material, sodass die Fischsammler das Meer nicht verschmutzen. Sie enthalten kein Plastik.
Unabhängig vom Material müssen die Fischereien all ihre Fischsammler rechtzeitig vor den Schonzeiten aus dem Meer entfernen. Tatsächlich verbleiben aber viele Plattformen herrenlos auf See. Schätzungen zufolge bis zu 90%. Die Geräte sind oft nicht eindeutig markiert, sodass Besitzverhältnisse und Verantwortlichkeiten undurchsichtig bleiben. Dazu kommt, regelmäßig landen juvenile Thunfische in den Netzen. Die jungen Tiere sind eigentlich geschützt, um den Bestand zu sichern. Auch wenn Ansätze wie unterschiedliche Maschengrößen getestet werden, bleibt der hohe Anteil junger Tiere im Netz seit Jahrzehnten ein Problem. Die regionalen Organisationen für das Fischereimanagement und internationale Kommissionen für den Thunfischfang überprüfen regelmäßig Fangdaten der Fischer und legen daraufhin verbindliche Fangquoten und Schontage fest. Diese Maßnahmen durchzusetzen ist allerdings schwierig. Außerdem müssen die Fischereien dafür ihre Fangdaten offenlegen. Und nicht jede Fischerei gibt ihre Informationen ehrlich weiter. Dazu sagt Guillermo Moran:
Transparenz ist der Schlüssel zur Nachhaltigkeit. Wir wollen den Schaden, den wir verursachen, so klein wie möglich halten. Wir fühlen uns dem Meer gegenüber verpflichtet, seine Verschmutzung zu reduzieren.
Die Situation sei nicht schwarz-weiß. Fischsammler machten den Thunfischfang einfacher und seien eine wichtige Einkommensquelle, meint Lauren Schiller. Auch wenn der Plastikmüll bei weitem nicht das einzige Problem sei, sei es wunderbar, dass biologisch abbaubare Fischsammler entwickelt würden.
Wenn momentan im ersten Schritt vor allem das Design verbessert wird, dann führt das in 5 oder 10 Jahren vielleicht auch zu mehr Verantwortlichkeit und Bergungsvorschriften. Wir brauchen Unternehmen, die die Grenzen der Nachhaltigkeit erweitern. Aber wir brauchen auch sehr gute zwischenstaatliche Abkommen, um sicherzustellen, dass alle sich an die gleichen Regeln halten.
2023 schlug die Thunfischkommission für den Indischen Ozean Maßnahmen vor, die den Einsatz treibender Fischsammler strenger regulieren sollten. Die Europäische Union blockierte. Ihr Hauptargument: die wissenschaftliche Grundlage fehle. Nun haben Umweltschutzorganisationen geklagt und im Juli diesen Jahres Recht bekommen. Die EU muss ihren Widerspruch zurückziehen und neu bewerten. Mit der Studie aus Kanada hat die Europäische Union nun eine solide wissenschaftliche Grundlage, um eine neue Entscheidung zu treffen.
Über die Methoden der Thunfischindustrie berichtete Harriet Berghahn.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Die asiatische Hornisse sorgt seit einiger Zeit für Schlagzeilen. Diese invasive Art wurde 2004 erstmals in Frankreich nachgewiesen, 10 Jahre später dann auch in Deutschland. Und sie bereitet Probleme. Wie man mit dieser invasiven Art umgehen kann, das schildert Josefin Janert im Verbrauchertipp.
Fachleute unterscheiden zwischen der europäischen und der asiatischen Hornisse. Die europäische Hornisse, Vespa crabro, ist ein heimisches Insekt. Sie steht unter Naturschutz, das heißt, es ist verboten, sie zu töten oder ihre Nester zu beschädigen. Anders die asiatische Hornisse, Vespa velutina. Laura Breitkreuz vom Naturschutzbund Deutschland erklärt den Unterschied.
Die asiatische Hornisse ist ein ganz kleines bisschen kleiner als die europäische Hornisse und sie ist schwarz und gelb. Hat gelbe Füße, wird auch manchmal Gelbfußhornisse genannt, hat so einen schwarzen Hinterleib mit ein paar gelben Streifen.
Vom Südwesten her breitet sich die asiatische Hornisse seit 2014 über Deutschland aus. Mit Folgen für die heimische Tierwelt, etwa für unsere Bienen. Die haben ja ohnehin schon mit Milben und Pestiziden zu kämpfen. Laura Breitkreuz.
Die asiatische Hornisse ist genau wie die europäische Hornisse eine Jägerin, also die jagt andere Insekten. Und unter anderem halt auch Honigbienen, ne, weil es davon ja auch sehr, sehr viele gibt. Wenn sie also andere Insekten fängt und es wirklich ganz, ganz, ganz viele davon gibt, dann fängt sie einfach mehr, als dieses Ökosystem vielleicht gewohnt ist. Und das heißt, es kann bei großen Dichten von diesen asiatischen Hornissen eventuell zu Schäden im Ökosystem kommen.
Bislang mussten alle Nester den Behörden gemeldet werden. Und die öffentliche Hand zahlte für die Beseitigung durch professionelle Schädlingsbekämpfer. Im März stufte das Bundesumweltministerium die asiatische Hornisse jedoch als weit verbreitet und als etablierte invasive Art ein. Damit entfiel die bundesweite Pflicht, die Nester zu melden und zu entfernen. Jetzt gilt, wenn irgendwo ein Nest entdeckt wird, zahlt die öffentliche Hand nur noch, wenn die biologische Vielfalt bedroht ist. Für die Beseitigung eines Nestes auf ihrem Grundstück müssen Privatleute schon mal 400 Euro berappen. Diese können zu Buche schlagen, wenn es sich in großer Höhe befindet und eine Hebebühne nötig ist. Generell sollten sich ausschließlich geschulte Personen ans Werk machen, keine Laien, warnt Nancy Ludwig vom Umweltbundesamt.
Besonders schwierig gestaltet sich die Bekämpfung von Sekundärnestern, die erst im Sommer von den Hornissen angelegt werden und meist gut versteckt hoch oben in Bäumen sind. Diese Sekundärnester müssen also zunächst gefunden werden.
Dann seien Schutzkleidung und eine spezielle Ausrüstung notwendig. Denn ein Sekundärnest könne tausende Arbeiterinnen beherbergen, die das Nest verteidigen, sagt Nancy Ludwig.
Das Abtöten der Nester mit Bioziden sollte nur erfolgen, wenn andere Maßnahmen, speziell das Absaugen der Hornissen aus den Nestern mit anschließender Entfernung des Nestes und der Nestzerstörung durch Einfrieren oder Verbrennen nicht möglich sind.
Die Meldeportale für die asiatischen Hornissen gibt es weiter. Fachleute empfehlen sie auch weiterhin zu nutzen. Denn so könnten durch gezielte Einzelfallmaßnahmen die Ausbreitung befruchteter Jungköniginnen in Richtung Nordosten verlangsamt und Naturschutzhabitate geschützt werden. Inzwischen haben sich unterschiedliche Regelungen etabliert. Nur in Bayern überweisen die Behörden seit Mitte August zwischen 200 und 360 Euro für die Beseitigung eines Nestes. Und auch nur an Imkerinnen und Imker, die einen zertifizierten Schädlingsbekämpfer bestellen. Andreas Becker vom Bayerischen Staatsministerium für Landwirtschaft.
Frankreich hat wegen diesen Erfahrungen der Dezimierung der Bienenvölker ein extra Förderprogramm aufgelegt, um Vespa velutina in Umfeld von Bienenvölker zu reduzieren. Und aus den Erfahrungen der anderen EU-Staaten haben wir gelernt und haben gesagt, wir bekämpfen von Anfang an klipp und klar Vespa velutina als invasive Art und unterstützen hier die Imker, die ein großes Interesse haben, dass Vespa velutina einfach in der Nähe ihrer Bienenvölker nicht auftritt.
Laura Breitkreuz vom NABU fordert hinsichtlich der asiatischen Hornisse ein besser koordiniertes Vorgehen unter Mitwirkung des Bundeslandwirtschaftsministeriums. Im vergangenen September ist übrigens in Baden-Württemberg erstmals die orientalische Hornisse gesichtet worden. Sie hat braune Beine. Wie gefährlich sie ist, ist noch unklar.
Josefin Janert berichtete. Hier im Deutschlandfunk geht's gleich weiter mit den Infos am Mittag. Friedbert Meurer fragt dann, wie man die kritische Infrastruktur besser schützen kann nach der Drohnensichtung in Kopenhagen. Britta Fecke dankt fürs Zuhören.